Vitamin F, dein Raum für einen Perspektivenwechsel und Austausch im Genderwahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vitamin F, dem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie in gewohnter Manier wollen wir euch auch heute aktuelle Themen aus unserer Perspektive als intersektionelle Feministinnen näher bringen. Am Start wie immer Sonsi und Nico. Unser Thema heute ist CSD, denn auch als intersektionelle Feministinnen unterstützen wir die LGBTIQ-Community. Und in wenigen Tagen haben wir in Ingolstadt unseren zweiten CSD, der in Form einer ganzen CSD-Woche stattfinden wird, unter dem Motto Ingolstadt bleibt bunt und laut, trotz der Krise. Vielleicht interessant zu erwähnen ist, dass unser Ingolstädter CSD der einzige in Bayern ist, der trotz Corona-Krise dieses Jahr noch stattfinden kann. Ich denke, das ist für unsere Stadt ganz gut, weil super viele LGBT-Community-Anhänger nach Ingolstadt kommen werden, um diese Woche und diesen Tag zu feiern. Passend dazu möchten wir heute eben über die Situation der LGBT-Community sprechen, dem CSD, wofür das Ganze steht und mal über die Stereotypen sprechen und wieso das nicht angemessen ist, eben stereotypisch an die ganze Geschichte ranzugehen. Deswegen gleich die erste Frage an dich, Sonsi. Was heißt eigentlich LGBTIQ und CSD?
Also LGBTIQ steht für lesbisch, gay, bisexuell und transgender, nicht transsexuell, intersexuelle und queer. Und das Sternchen wofür? Für non-binary und andere Geschlechter. Warum transgender und nicht transsexuell? Weil wenn wir transsexuell sagen, wir gehen davon aus, dass diese Person sich hormonieren lässt oder sich operieren lassen hat. Gut, zum CSD, das heißt eigentlich Christopher Street Day, was international Pride genannt wird. Viele denken, beim CSD geht es nur zum Feiern. Einige fragen sogar, warum es noch ein CSD gibt, denn einige Ziele wurden erreicht. Viele verlieren leider die politische Perspektive an den Tag und es gibt noch so viel zu tun. In 69 Staaten ist Homosexualität bis heute strafbar. In 7 steht auf gleichgeschlechtlichen Sex die Todesstrafe. In 31 Ländern ahnden Homosexualität mit Haftstrafen von bis zu 8 Jahren. In 26 Staaten sogar mit 10 Jahren bis zur lebenslänglich. Naja. Noch gibt es auch sogar in europäischen Ländern Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTIQ-Menschen, wie wir vor einigen Jahren in Frankreich gesehen haben, in Spanien und so weiter. Ja, einige Klischees über den CSD zeigen leider immer Drag Queens und die Bear-Community. Die gehören natürlich dazu, aber das fördert Stereotypen, die den Rest der bunten, reichen und unterschiedlichen LGBTIQ-Community einschüchtern und den Rest der Gesellschaft einer verringerten Image bieten.
Vielleicht kann ich da mal kurz dazu sagen, der eine Punkt vor allem eben, warum es quasi ein CSD noch gibt, da so viele Ziele schon erreicht worden sind angeblich. Ich denke, der Punkt, was du auch gesagt hast, wenn man das nur mit Drag Queens und der Bear-Community in Verbindung bringt, ist so unzulänglich. Also das bildet überhaupt nicht das gesamte Publikum oder die gesamten Anhänger zu einer Veranstaltung ab, weil auch in den letzten Jahren dieses Allyship von How to Ally, wie wir das in einem anderen Rahmen besprochen hatten, einfach mal viel wichtiger wurde. Und man hat richtig gesehen, es ging nicht nur darum, eine große Party zu feiern, sondern es ging auch darum, Farbe zu bekennen, auch als Ally und zu sagen, hey, ich unterstütze dich, ich als Teil der Gesellschaft sorge darum, dass du nicht diskriminiert wirst, weil du genauso wichtig und genauso ein Teil dieser Gesellschaft bist.
Ja. Also Stereotypen müssen ganz bewusst vermieden werden, denn zum Beispiel die Ankündigung von der Teilnahme beim CSD letztes Jahr in München von der Audi, da haben wir in den Zeitungen Bilder gesehen, auch von so Drag Queens oder der Bea-Community oder so. Ich weiß nicht, was der Grund ist, ob man einfach zu wenig weiß oder ob das böse gemeint ist, aber der Ergebnis ist sowieso derselbe. Die LGBTIQ-Community wird eingeschüchtert. Und die anderen Menschen, die kaum eine Ahnung haben, was der CSD ist oder was die LGBT-Community ist, weil sie keine Menschen kennen, die dazugehören, wird mit dieser Image getäuscht. Ja.
Also vor allem, wie du es gerade gesagt hast, wenn du dann mal in die lokalen Zeitungen oder überregionalen Zeitungen schaust welche Bilder dann auch gepostet werden, wo ich auch sage, das ist halt ein kleiner Teil dessen, aber es bildet nicht die gesamte Schnittmenge ab von dem, was da passiert ist.
Ja.
Und bildet auch nicht ab, wie viele Vereine, also es wäre mal ein viel schöneres Bild gewesen, was haben wir überhaupt für Vereine, welche Möglichkeiten gibt es in den einzelnen Städten. Also jetzt nur auf Ingolstadt gesprochen, wir haben super viele Vereine, die quasi ja, sich dafür einsetzen, für gleiche Rechte, für Gegendiskriminierung und für Sichtbarkeit. Und es wäre viel schöner gewesen, da zum Beispiel mal ein Bild zu machen davon, was ist da, dass man sich sagt, okay, da, wenn du betroffen bist und du hast dich nicht getraut, da dabei zu sein, wo könntest du dir Hilfe suchen oder Unterstützung suchen? Das wäre eigentlich ein viel, viel offeneres Bild von dem, was es tatsächlich ist, wie halt immer nur dieselben stereotypischen Bilder in den Tageszeitungen.
Genau. Und wenn ihre Quellen so gering sind, dann sollen sie sich die Impulse woanders holen, ja, oder? Gut, ein zusätzliches Problem bildet der sogenannte Tuntenhass. Die Gesellschaft stigmatisiert erkennbare schwule Menschen, normalerweise auf Stereotypen basiert, und lobt die sogenannten Straight Acting. Ich habe auch von Straight Passing gehört, diese, die als hetero wirken. Es gibt auch dieses sogenannte Hetero-Verhalten, das gibt es sowohl bei Schwulen als auch bei Lesben, wo sie versuchen, als straight zu passen. Sie versuchen, so straight vorzukommen wie möglich, egal ob das in den Outfit ist, als auch mit der Stimme, dass man das nicht merkt, weil das gelobt wird und toleriert wird.
Und das ist ja eigentlich auch wieder so ein typisches Stereotyp, was man hier aufgreifen kann, weil beispielsweise bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich einen Kollegen, der war auch schon etwas älter, der war hetero, aber hat sich einfach keine Fingernägel lackiert. Und ich glaube am Anfang, weil ich, wie gesagt, es war ein sehr männliches Team, am Anfang hat es natürlich auf etwas so zumindest Verwunderung gestoßen, weil die wussten, okay, er hat Frau, Kinder und so weiter. War auf jeden Fall ein bunter Vogel, aber er hat, das war einfach seine Ausdrucksform, okay? Ja. Das war was, was er gern gemacht hat. Der hatte auch da verschiedene Schattierungen. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel gewesen, in Anführungszeichen, aber beispielsweise auch heutzutage, wie viele Rapper gibt es, oder Designer oder Künstler, die sich die Fingernägel lackieren. Und gleichzeitig sagen wir, wieso kommen wir mit diesem Stereotyp noch klar, warum wollen wir überhaupt, dass diejenigen, egal welche Sexualität haben, möglichst konform, gesellschaftlich konform rüberkommen. Warum? Was hat das für einen Sinn? Also aus welchem Grund? Und ich meine, das ist ja auch das, was viele Leute dann sagen, ja, es ist eine Party und es ist groß. Naja, wenn wir aufhören würden, dieses Stereotyp tagtäglich von unseren Mitmenschen zu erwarten, dann bräuchten wir auch gar nicht einen Tag, wo sie quasi frei sein könnten, weil dann wäre das grundsätzlich akzeptiert. Du willst dir die Fingernägel lackieren, lackier dir die Fingernägel. Du willst dir die nicht lackieren, lackier sie nicht. Du willst einen Schal tragen, trag 10 Schals übereinander. Ja. Wieso alles bewerten?
Ich kenne zum Beispiel viele Eltern, die ihre Kinder unterstützen wollen, genau in dem, in dem sie sich aussuchen, wie sie sich in dem Aussehen ausdrücken wollen, wie sie sich anziehen oder ob sie Fingernägel lackieren. Und man hört sehr oft von Fällen, wo Jungs sich zum Beispiel die Nägel lackieren, oder es gab auch ganz viral dieser Fall von dem Kind, der sich als Elsa von Frozen verkleiden wollte. Und dann die Väter sind sehr wichtig da als Unterstützern, weil sie sind der Vorbild einer männlichen Figur, und wenn die Männlichkeit so empfindlich wird und so kastriert wird, dann wird auch, so wie du ganz schön gesagt hast, die Kreativität kastriert. Wir reden hier von Menschen, die eine gewisse Akzeptanz suchen und sich hinter diesem Hetero-Verhalten stecken, wenn sie solche Sachen nicht machen würden, wenn sie schwul sind und trotzdem wollen als Hetero passen. Dieser Tuntenhass gibt es leider auch in der LGBTIQ-Community leider. Es gibt viele LGBTIQ-Menschen, die sich zum Beispiel fast schämen vor den Drag Queens oder von Menschen, die sich bunter anziehen oder die beim CSD Proud and Loud werden. Und das ist eine Art Sexismus, weil eigentlich, was da kritisiert wird, ist dieses weiblicher zu sein oder als dem anderen Geschlecht zu wirken, weil man hat das so binarisch aufgeteilt, dass es die männliche und die weibliche Möglichkeiten gibt. Und wenn einer von einem Geschlecht sich für die andere Möglichkeiten entscheidet, dann wird es kritisiert.
Ja, und dabei will ja dieses Bunte und Lautsein, in Anführungszeichen, ja nur Sicherheit schaffen. Ich sage ja immer, mein Lieblingssatz von dir, Sonsi, ist, Sicherheit durch Sichtbarkeit. Mhm. Und wie ich es gerade eben erläutert habe, viele Menschen fühlen sich nicht sicher dabei, sie selbst zu sein, im Alltag. Aber an einem CSD halt schon. Und deswegen, glaube ich, ist es immer noch sehr wichtig, solange wir diese Stereotypen in unserem Kopf nicht ablegen, ist, glaube ich, ein Tag wie dieser für die Gesellschaft ein wichtiger.
Stimmt. Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Und beim Fußball ist es zum Beispiel so, dass männliche Fußballspieler sich nicht trauen, sich zu outen, oder sie machen das erst dann, wenn sie ihre Karriere gemacht haben. Das ist vielleicht die homophobischste Industrie, die es gibt, wo Schimpfwörter homophobisch und sexistisch sind. Und natürlich sehen sie als riskant, sich zu outen, weil sie wissen, es kommt nicht gut an.
Im Jahr 2014, quasi einem Jahr nach seinem Karriereende, outete sich der Nationalspieler Thomas Hitzlsperger als schwul. Das ist eigentlich jetzt ein gutes Beispiel für, was du gerade gesagt hast. Also erst nach Karriereende. Und es gab davor einen Fußballer, ich habe seinen Namen vergessen, Justin Fashanu, irgendwie so in der Richtung. Der war Premier League-Spieler in England und nach seinem Outing folgte Suizid. Und das zeigt eigentlich, wie toxisch maskulin dieser ganze Sportart eigentlich noch ist. Im Frauenfußball ist es, glaube ich, nicht so ein Thema.
Nein.
Aber
sexistisch schon.
Ja, also ich denke, mit Sexismus hat man sowieso überall zu kämpfen. Mhm. Aber eigentlich ist es traurig. Also es ist traurig, dass so tolle Sportler und Sportlerinnen da immer noch auf so wenig Akzeptanz und Toleranz
und nicht für ihren Talent gesehen werden, sondern für ihr Geschlecht oder wie sie ihren Geschlecht ausdrucken.
Ja.
Also es gibt viele Stereotype über die LGBTIQ-Community, die wir erwähnen könnten und wie wir sie vermeiden können. Zum Beispiel redet man immer von schwulen Männern, wie sie besonders sensibel sind oder unmännlich und wie weiblich sie sich benehmen oder tuntig. Bei lesbischen Frauen sollen sie männerfeindlich sein, Mannweiber, und sie benehmen sich männlich. In einer schwulen Beziehung werden sie zum Beispiel gefragt, wer der Frau und wer der Mann ist in dieser Beziehung.
Das finde ich auch eigentlich ein super interessanter Aspekt. Also gerade die Frage, weil ich mir immer denke, was willst du damit zum Ausdruck bringen? Also was möchtest du hier sagen? Partner 1 muss in die Küche, ist deswegen die Frau, und Partner 2 wechselt die Winterreifen und Sommerreifen und das ist wegen der Mann. Was möchtest du mir damit sagen? Also es gibt eben kein typisch Frauen, typisch Mann-Ding. Auch in einer Beziehung oder ich sag mal in den heutigen Beziehungen, die ich mir für jede und jeden wünsche, sollte es nicht so aufgeteilt sein, du bist zu Hause, du bist die Frau, du kriegst deine Kinder und du musst hinter dem Herd stehen und ich bin derjenige, der für dich sorgt und das Geld nach Hause bringt. Weil das ist nicht mehr so. Mhm. Das ist nicht mehr so. Jeder Part der Beziehung hat diverse Qualitäten und kann sich divers einbringen. Und zu denken oder dann jemanden zu fragen, wer von euch beiden ist die Frau, wer von euch beiden ist der Mann. Sorry, selbst bei der Sexposition ist es kein Thema mehr, okay? Also wieso fragst du sowas? Ja. Warum stellt man so eine Frage? Ich verstehe es bis heute nicht. Sorry, das muss jetzt nochmal loswerden.
Das sind natürlich Menschen, die nur in zwei Schubladen denken. Und da müssen diese Stereotypen verbreitet werden, indem absolut alles muss in diese zwei Schubladen reinpassen.
Selbst das schöne Stereotyp, alle Lesben sind Feministinnen. Oh, I wish. Feminismus und weibliche Homosexualität ist kein Synonym, obwohl es oft vielleicht so verwendet wird.
Also ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber wenn ich sage, ich bin feministisch, man fragt mich sofort, ob ich lesbisch bin. Das ist mir zu oft passiert. Man geht davon aus, entweder sind alle Lesben Feministischen oder alle Feministischen sind Lesben.
Ja.
Du musst irgendein Problem mit Männern haben.
Das ist eine gute Überleitung, nämlich auch das Problem mit Männern. Also auch als Feministin habe ich kein Problem mit Männern. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jede homosexuelle Frau ein Problem mit Männern hat. Weil das schon wieder eine sehr männliche Denkweise ist auf die Dinge.
Oder homosexuelle Männer würden, Entschuldigung, dann Probleme mit Frauen haben? Überhaupt nicht.
Ja, also wie gesagt, das ist ein sehr männlicher Standpunkt auf die Dinge, der einfach, wenn man das, also wir erzählen das ja auch immer so, dass es etwas absurder klingt, aber es ist absurd. Es ist absurd. Genauso wie wenn wir sagen, Lesben und Schwulen sind am meisten von sexuellen Krankheiten betroffen. Du bekommst eine sexuelle Krankheit, wenn du dich nicht schützt. Und das hat was mit Aufklärung zu tun und diese Aufklärungsarbeit ist immer noch nicht vorbei. aber du kannst nicht immer alles auf deine Sexualität beziehen.
Ich denke, dieser Stereotyp kommt aus den 90ern, wo HIV besonders unter den Schwulen verbreitet wurde. Ich denke, damit hat es ein bisschen zu tun. Aber Entschuldigung, wir sind in 2020.
Wir sind in 2020. Wir haben auch seit den Ende 70er müsste das gewesen sein, gibt es auch Sexualkunde in den Schulen. Mhm. Das heißt, es wurde für viel Aufklärung gesorgt. Mhm. Es ist immer noch wichtig, aufgeklärt zu bleiben. Das ist, finde ich, auch immer noch wichtig in der heutigen Zeit. Und ich finde es erschreckend, wie wenig Schülerinnen und Schüler über sexuell übertragbare Krankheiten informiert werden. Mhm. Beispielsweise meine sehr gute Freundin aus England, die haben eine sehr progressive Herangehensweise, wie man quasi Awareness dafür schafft, dass es sowas gibt und wie wichtig es ist, dass man sich quasi schützt. Mhm. Und bei uns ist das irgendwie etwas, ich weiß nicht, verpönt oder auch vielleicht etwas mit Scham behaftet, darüber zu sprechen, dass es super wichtig ist, dass unabhängig von deiner Sexualität, dass es wichtig ist, safe Sex zu haben.
Ich denke, für unsere Generation war es einfach nur wichtig, nicht schwanger zu werden.
Ja.
Und meine Schwester, die ist jetzt 18, wurde mit 14 geimpft gegen den Papillom. Das haben jetzt so viele Frauen, manche wissen das gar nicht. Und damit schafft man auch Bewusstsein. Also wenn man die Kinder aktiv schützt und mit ihnen spricht und ihnen informiert, weil sonst werden die jetzigen Generationen auch denken, das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du schwanger wirst.
Ja.
Und das ist natürlich in gleichgeschlechtliche Paaren vielleicht nicht so riskant. Von daher, man muss sie unabhängig von ihrer Orientierung informieren.
Ja, also das finde ich auch super, super wichtig. Auch eine sehr häufig gestellte Frage, die ich auch immer sehr prekär finde zumindest, ist, ob quasi, also nicht jede Transgender-Person hat eine Hormontherapie oder eine Geschlechtsänderung hinter sich. Hört auf, danach zu fragen. Es ist einfach etwas Unangenehmes und wir haben ja auch schon mal gesagt, wir wollen ja auch Betroffene dann auch einladen, darüber zu sprechen, aber es auch mal von der Seite einer Nicht-Betroffenen. Keiner fragt dich, ob du deine Brüste hast vergrößern lassen, wie groß dein Penis ist oder sonstiges. Hör auf, Leute danach zu fragen.
Da ist es bei Transgender so, wenn sie ihren Namen ändern wollen, da müssen sie ein Gutachten holen von einem Arzt oder Ärztin, dass sie zu dem Geschlecht gehören. Das heißt, diese Person muss sich genug lange hormoniert haben oder sich operieren lassen, damit sie ihren Namen ändern kann. Das ist von Land zu Land unterschiedlich, aber das ist natürlich ein sehr traumatischer Prozess für eine Transgender-Person und öfters bringt es eine Kastrierung mit sich. Also dann können sie keine Kinder mehr kriegen. Und viele entscheiden sich heutzutage, sich nicht mehr zu harmonieren oder zu operieren. Und deswegen denke ich, die Frage ist zu veraltet und wir müssen aufhören, transsexuell zu sagen, weil wir können nicht davon ausgehen, ob diese Person sich harmoniert oder operieren lassen hat. Wir sagen einfach Transgender oder wie Sie so gerne sagen, Transi. Und damit respektieren wir auch ihre Privatsphäre.
Ja. Und ich glaube, darum geht es auch, die Privatsphäre von den Einzelnen auch zu respektieren und das richtige Wording zu benutzen. Ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in 2020, Wording is the key. Und weil du es gerade erwähnt hast, auch ein Stereotyp ist ja, schwule und lesbische Paare können keine Kinder kriegen. Ich denke, in der heutigen Zeit gibt es sehr viele Möglichkeiten, und zwar unabhängig von deiner von deiner sexuellen Orientierung, Kinder zu bekommen, sei es Adoption, sei es IVF. Sei es anderweitige Befruchtungen, künstliche Befruchtungen in Anführungszeichen. Und das ist aber auch etwas, wo ich sage, ich kenne viele Paare, ich kenne viele Alleinerziehende, die das gemacht haben, unabhängig davon, ob die jetzt homo oder hetero sind, weil der Kinderwunsch ein sehr intimer Wunsch ist und auch ein Wunsch ist, der sich auch nicht jedes heterosexuelle Paar erfüllen lassen kann. Und auch da finde ich, also ich finde immer die Frage nach der Schwangerschaft oder die Kinderfrage etwas super Intimes, wo niemand von uns weiß, ob das so passieren kann oder nicht. Und ich finde auch da fehlt uns noch ein gewisses Maß der Sensibilisierung, weil irgendwann ist es für viele ein Thema, für viele vielleicht auch nicht. Aber wir können nicht immer davon ausgehen, dass jeder, der hetero ist, auf einmal schwanger wird. Oder Kinder bekommt oder heterosexuelle Kinder bekommen und Homosexuelle nicht.
Familienstrukturen werden immer vielfältiger und bunter und wir können nicht davon ausgehen, dass in jeder Familie eine Vaterfigur, eine Mutterfigur und Kinderfiguren gibt. Also es gibt, wie du gesagt hast, Alleinerziehende, es gibt gleichgeschlechtliche Paare, es gibt Patchwork-Familien. Von daher, ich denke, wir müssen einfach sensibilisiert werden und offener fragen, weil jede Familie ist anders.
Ja, und wie gesagt, unsere Gesellschaft ist auch einfach viel bunter geworden und viel diverser. Und es können auch andere Gründe eben dahinter sein. Also deswegen finde ich, für mich persönlich zumindest, die K-Frage immer, und damit meine ich die Kanzlerfrage, sondern die Kinderfrage, immer sehr, sehr, sehr intim.
Ja.
Ja, jetzt haben wir einen kurzen Umriss gegeben, was es da, um was es da geht bei dem CSD. Jetzt waren wir beide letztes Jahr auch dabei, als Allies, mindestens als Allies, und haben den CSD in Ingolstadt erlebt. Ich muss sagen, das war ein super friedliches Fest, super diverse. Es war gut organisiert sogar. Also ich war dann auch, es war mein erster CSD letztes Jahr. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut, mit vielen verschiedenen Leuten, jung und alt, in Austausch zu kommen. Und vor allem hat es mich auch gefreut, mit der jüngeren Generation in Austausch zu kommen, weil ich zumindest habe da gemerkt, wie offener die jüngere Generation eigentlich ist und wie viele Themen, die, glaube ich, früher wirklich für sehr starke Ausgrenzung, Diskriminierung und Mobbing gesorgt haben, einfach heutzutage vielleicht nicht mehr so weit, also nicht so drastisch ist. Und mich haben viele Geschichten auch bewegt, vor allem auch gerade von den Jüngeren. Und am schönsten fand ich eben dieses Dazugehörigkeitsgefühl, dass man da einfach gemerkt hat, hey, das ist unsere Gesellschaft, das ist der Querschnitt unserer Gesellschaft. Die gehören genauso dazu wie jeder andere auch und es ist wichtig, dass wir in Austausch gehen. Es ist wichtig und ich finde, das ist eines unserer also der Urwerte, die wir haben sollten. Und zwar Freiheit, Schutz des Individuums, Meinungsfreiheit auch in dem Sinne und auch einfach das Gut des menschlichen Lebens, dass das geschützt ist und das ist das, worum es geht. Natürlich, wenn es keine Diskriminierung und keine Ausgrenzung gäbe, dann bräuchten wir das nicht. Aber solange es das gibt, solange Gewalt gegen LGBTIQ real ist, solange ist es wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass es eine gewisse Sicherheit auch gibt in diesem Land, in dieser Stadt, in diesem Ort, wo wir alle leben.
Gut, ich muss sagen, ich hatte eine privilegierte Stelle, weil ich gehöre zum Kernteam der Queer Community bei der Audi und als LGBTIQ, als Teil von der LGBTIQ Community sehe ich als sehr wichtig, dass ihr Allies auch mit auftaucht, dass ihr euch einschließt und teilnehmt und euch sichtbar macht, weil dann sind wir natürlich zusammen auch stärker. Also es ist auch manchmal eine Sache, es ist auch eine Sache der Menge, in der Menge ist manchmal die Stärke. Und für die, die sich nicht trauen und einfach nur an den Tag auftauchen, zu sehen, dass es eine Community von Betroffenen und von Allies gibt, die ihnen unterstützt, das ist sehr wichtig auch für den Alltag. Also für mich war das nicht mein erstes CSD in Deutschland, sondern davor habe ich in München beim CSD teilgenommen. Für Audi war es aber schon das erste CSD, deswegen waren wir leider ohne Maschine da. Mhm. Das wird sich aber dieses Jahr ändern. Wir haben einen sehr, sehr coolen Diversity-E-Tron dabei. Und ich muss sagen, in München war das Gefühl so berührend zu sehen, wie sich nicht nur die Leute aus der Queer-Community von der Audi und die Unterstützern, sondern auch allgemein in München gab es dieses Gefühl, den du meinst, von also so friedlich, so feierlich, so schön. Es war einfach schön. Dort hat es damals sogar ein bisschen geregnet und trotzdem waren die Leute auf die Straße und so viele Leute auf die Straße. Natürlich hat man das Problem mit Parteien und Marken, die dort auftauchen, ob das Pinkwashing ist oder nicht oder doch ganz authentisch, also eine authentische Teilnahme. Also ich muss sagen, die Sichtbarkeit von Firmen und von Parteien ist mir auch schon wichtig, weil dann sieht man auch, okay, diese Personen stehen auch für eine Vielfalt. Diese Personen zeigen auch Flagge. Inwiefern man das ausnutzt oder nicht, das muss jede Firma oder jede Partei wissen. Allein Sichtbarkeit zu schaffen in ihre Umgebungen ist sehr, sehr wichtig.
Ja, ich muss ja da recht geben. Ich finde das auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und du hattest mir ja auch erzählt gehabt, dass es ja auch mal eine Jobmesse gab, die quasi LGBTIQ-freundlich ist. Mhm. Und das sind genau die Punkte, wo ich sage, das ist super wichtig. Mhm. Das ist etwas, wie du sagst, Sichtbarkeit zu schaffen, damit auch eine gewisse Sicherheit zu schaffen und auch eine gewisse Akzeptanz zu schaffen. Weil nur wenn wir Dinge normalisieren, schaffen wir es auch, dass sich etwas verändert, und zwar nachhaltig.
Also der Ziel von dieser Messe von Sticks and Stones ist genau das, dass LGBTIQ-Menschen sich angesprochen fühlen von diesen Firmen. Dass sie sehen, diese Firmen sind LGBTIQ-freundlich und sie wollen sie dabei haben, weil sie verstehen die Kreativität und die Bereicherung, die sie gewinnen könnten bei der Anstellung von LGBTIQ-Menschen, ist ihnen wichtig. Und seit 2018, aber eigentlich seit Januar 2019, müssen Firmen bei ihnen, bei ihren Formulare und besonders bei Stellenanzeigen ein Sternchen oder divers mitschreiben bei männlich-weiblich, divers oder männlich-weiblich Sternchen. Genau deswegen, damit sich diverse Menschen auch angesprochen fühlen, weil die Gesellschaft passt nicht wirklich in diese zwei Schubladen rein.
Ja, und also ich bin ja sowieso grundsätzlich ein Fan davon, dass wir mit unserer Sprache auch ein Umfeld bieten, alle zu inkludieren. Und ja, deswegen finde ich das auch gut. Danke auch noch dafür. Sind wir schon fast wieder am Schluss angekommen, Sanzi. Wie läuft die nächste Woche ab? Was passiert? Wann? Erzähl uns noch ein bisschen was über den CSD 2020. Du mit deinen Insider-Infos. Du hast doch sicherlich Insider-Infos für uns.
Die offizielle Infos werden über die Kanäle vom Queer-Verein und vom CSD-Verein gestreut. Ich folge sie zum Beispiel auf Instagram. Und da gibt es nächste Woche eine Warm-up-Woche mit kleineren Aktionen. Es ist geplant. Und am Wochenende, da gibt es eine Party im Reduitili. Und am Sonntag gibt es eine Demo, eine Standdemo, weil, wenn es eine Parade wäre wie letztes Jahr, dann ist es zum Beispiel schwer, die Distanz zu halten. Und deswegen eine Standdemo bei der Paradeplatz. Wie gesagt, nähere Infos bekommt ihr über ihre offiziellen Kanäle. Selbstverständlich ist Queer at Audi dabei. Wir haben die coolsten Masken ever und den coolsten Diversity Etron. Von daher freue ich mich unendlich auf eine rege Teilnahme.
Super, vielen Dank. Ich freue mich auch. Meine Maske habe ich heute schon bekommen. und ja, ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen darüber informieren zumindest, um was es ging und wie es letztes Jahr war, euch auch vielleicht zu motivieren, in welcher Form auch immer, in diesem Jahr teilzunehmen oder zumindest auch mal bei den Kanälen, die du gerade angesprochen hast, Queer und CSD in Ingolstadt, auch mal vorbeizuschauen. Und dann verbleiben wir mit einem schönen Gruß. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Eure
Sonzi und Nico.
Ciao.
Unser Perspektivenwechsel und Austausch geht weiter. Wir sind mit Vitamin F auf Instagram unter Vitamin F Podcast. Oder schreibt uns eine Mail vitaminfemale.podcast@gmail.com.